Ich möchte uns heute in die Begebenheit nehmen, wo es überschrieben ist mit Abrahams Gehorsam wird auf die Probe gestellt. Das lesen wir in 1. Mose 22. Und jetzt bitte ich dich mal kurz auf das Schaubild zu gehen. Und zwar, ich habe das letzte Woche angekündigt. Hier oben ist die Schöpfung zu sehen, Adam und Eva. Und dieser rote Faden ist quasi der Weg, den das Volk Israel bis zum Neuen Testament gegangen ist. Mit manchen Umwegen, manchen Schleifen, durch manch ein Gewässer über Ägypten gereist und so weiter. Und wo wir uns befinden, wo Abraham sich befindet, das ist relativ bald nach dem Turmbau zu Babel, nach den drei Söhnen von Noah, Sem, Ham und Japhet. Und Abraham zählt zu einem der großen und wichtigen Patriarchen. Der nächste Patriarch ist Isaac und Jakob, auch Israel genannt. Die kennen wir alle und irgendwo bezieht sich ja auch Jesus mal drauf und sagt, Gott ist der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. Also, das wären die drei, Abraham, Isaac und Jakob. Und von Abraham und Isaac handelt die Geschichte, von der ich heute lesen, über die ich predigen mag. 1. Mose 22 ab Vers 1. Das müsste jetzt mit drauf sein. Genau. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hat. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg aus einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer, während die beiden zusammen auf den Berg stiegen. Fragte Isaak, Vater, ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham, und so gingen sie weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham ein Altar, schichtete das Holz drauf, dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn vom Himmel, Abraham, Abraham! Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagt der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Dann rief der Engel des Herrn noch einmal vom Himmel zu Abraham, Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reichlich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, und denn du hast mir gehorcht. Danach kehrten sie zu Abrahams Diener zurück und zogen heim nach Beersheba, wo Abraham wohnen blieb. Soweit der Bibeltext. Und in uns wühlt sich extrem was auf, wenn wir diese Geschichte lesen und denken, der hatte sie wahrscheinlich nicht alle. Der hat nicht Gott gehört, sondern der hatte sie nicht alle. Wie kann der seinen einzigen Sohn töten wollen? Und kann Gott das denn wollen? Was ist denn das für ein Gott, der will, dass Menschenopfer dargebracht werden? Wühlt sich so in uns auf. Und wir haben gleich eine innere Festlegung. Zum einen, dass wir das total absurd finden, unangenehm, und sagen, wie gut, dass wir mit dem Gott nichts zu tun haben, sondern dass wir an Jesus glauben. Und ich habe sicher auch schon viele Predigten darüber gehört, wie Abraham für uns doch ein Glaubensvorbild sind. Und hättest du doch nur so einen Glauben wie Abraham und wärst du doch nicht einfach so jemand, der so bereit ist wie Abraham. Und ich guck mir das an. Und ich denk mir, sorry, ich bin zum Scheitern verurteilt. Das kriege ich nicht hin und das kriege ich nicht übers Herz. Und ich bin mir fast sicher, dass es jedem von uns so geht, weil wir sicher alles machen würden. Aber wenn wir sehen, und das ist ja auch bei den tollsten Kidnapping-Filmen aus Hollywood so, aus jemandem quasi Informationen rauszuprügeln, das ist ziemlich schwierig. Und viele wären bereit, sich wirklich totfoltern zu lassen, aber ihr Geheimnis mit ins Grab zu nehmen. Aber leg mal Messer an den Sohn an. Leg mal Messer an die Frau an. Drohe an, hier zu schänden oder Unrecht zu tun, dann werden alle gesprächig. Weil wir das nicht ertragen. Was Gott hier von Abraham forderte, ist nichts, was er von uns fordert, sondern es ist eine Vorschattung für das, was er für uns gemacht hat. Aspekte der Vorschattung in der Geschichte ist zum ersten, das Land Moria ist da, wo später Jerusalem entstanden ist. Der Ort, wo also der Tempel und auch die Kreuzigung stattfand. Das ist so mein interessanter Aspekt. Geh in das Land Moria. Und in 2. Chronik 3, Vers 1 lesen wir nämlich, so begann Salomo mit dem Bau des Hauses des Herrn auf dem Berg Moria in Jerusalem, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Es wurde auf dem Land des Jebusiters Arauna errichtet, an dem Ort, den David dafür bestimmt hat. Das war ein Ort, der echt heilig war. Und Abraham wurde nicht irgendwo hingeschickt, seinen Sohn opfern zu lassen, sondern das war ganz exakt in der Gegend, wo der Tempel und später der Herr Jesus hingerichtet wurde. Isaac ist eine Vorschattung auf Christus hin. Da gibt's zum einen diesen Hinweis, den wir so oft überlesen, und da heißt es nämlich in Vers 6, Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst aber trug das Messer und das Feuer, während die beiden zusammen den Berg hinaufstiegen. Mein Jesus hat sein Holz auf seinen Schultern den Berg hinaufgetragen, an denselben Ort, den Berg Moria. Also mich beeindruckt es. Ist das nicht ein Hammer? Was für eine Vorschattung. Isaac, der also zum einen sein Kreuz, sein Holz selber auf sich nahm, an dem er geopfert werden sollte, und zum anderen Isaac, eine Vorschattung auf Christus, der gehorsam bis zum Tod war. Weil da fragt Isaac, Vater, ja, mein Sohn, antwortete Abraham, wir haben Holz und Feuer, sagt der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und jetzt hier erstmal nur diese prophetische Schau und diesen Ausspruch. Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. Und so gingen sie weiter. Und schließlich kamen sie an die Stelle, wo Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar, schichtete das Holz drauf, fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. In Philipper 2, Vers 5 haben wir die Erklärung, und da heißt es, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren, als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Isaac hat nicht aufbegehrt. Danke. Jetzt können wir davon ausgehen, das war nicht ein kleiner Junge von 8 bis 10 Jahre. Der hätte nicht ein Bündel voll Holz, auf dem er geopfert werden sollte, tragen können. Das war ein echt ein kräftiger, junger Mann. Einer, der wahrscheinlich seinem Vater das Messer aus der Hand hätte schlagen können und sagen, man hast du nicht alle, ich gehe meinen eigenen Weg. So einen starken, so ein starker junger Mann war dieser Isaac, und er guckt sich das an und sagt, Vater, wir haben Holz, wir haben Feuer, wo ist das Opfer? Und macht den Mund nicht auf und begehrt nicht auf gegen seinen Vater und erträgt es. Was für ein Hammer, was für eine Vorschattung, was Jesus gemacht hat. Und jetzt kommen wir zu Abraham. Abraham, und da bin ich so froh, dass in der Geschichte ich nicht mit schlechtem Gewissen das mir anhören muss, zu denken, das könnte ich nie, sondern was hat Gott getan? Abraham ist eine Vorschattung auf den Vater. In Römer 8, Vers 32 heißt es, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wir sind ein Volk der Verheißung. Gott hat sich uns verschenkt. Er hat seinen einzigen Sohn nicht verschont. Wisst ihr, im Orient, aber ich würde einfach sagen, bei uns doch genauso. Im Orient war es so, das eigene Leben opfern wäre nicht so schwierig für den Abraham gewesen. Aber den Sohn, das fortführende Leben zu geben, das kostet alles. Und Gott hat das für dich und für mich gemacht. Und meinst du, dass uns mit diesem Blick, wenn er uns doch Jesus gibt, nicht mit ihm uns auch alles andere schenken mag? Ich habe mich gestern unterhalten mit einem Vater von meinem Ranger, und wir hatten kontrovers diskutiert, aber an einem Punkt dachte ich, genau den hast du richtig erwischt. Wie sollten wir denn als Christen rumlaufen, wenn wir scheitern, wenn mal irgendwas nicht gut läuft, wenn wir hingefallen sind? Dann sollten wir aufstehen, die Krone zurechtrücken und weitergehen. Ist es nicht so? Weil uns doch Gott mit Jesus alles geschenkt hat. was für unser Leben an Zuspruch da ist, an Ermutigung und Bestätigung. Wie laufe ich doch manchmal durch mein Leben herum als ein Geplagter, Getriebener von der Gesellschaft und der Welt in der Existenzangst. Alle möglichen, da kannst du zum Beispiel, stell dir vor, du hast Bargeld. Denn für Griechen fühlt sich das überhaupt nicht gut an, Bargeld zu haben. Weil es kann sein, das ist, also Bargeld im Sinne von kein Gegenwert, weil wenn die Banken geschlossen sind, nützt dir das nichts. Es wird dann wie Spielgeld. Und auf einmal, obwohl es uns scheinbar gut geht und wir es doch gewohnt sind, als dass wir zum Geldautomat gehen können, und auf einmal kommen diese Scheine, die wir brauchen, um was bezahlen zu können. Wenn das weg ist, auf einmal merken wir, da kommt doch Existenzangst. Da kommt doch Angst, was bringt mir die Zukunft? Da kommt doch Angst, wie wird es werden? Und mein Vater, der selber ja schon eine Währungsreform gerechnet hat als junger Banklehrling, und er weiß, wie es sich anfühlt, aus dem Kopf Sparbücher mit Millionenbeträgen umzurechnen in die D-Mark und wie viel ist da und wie die Zinsen sind. Und er sagte mir vor einigen Jahren, David, ich weiß, wie sich das anfühlt, und ich weiß, dass die Leute vorher gesagt haben, das kommt nicht, keine Angst, das wird nicht so. Und auf einmal, über Nacht, ist es da. Das sind doch Ängste, die passieren können. Und Gott sagt, wenn Gott doch seinen Sohn für Rettung, wird er sich doch um alle andere Dinge, die wir brauchen, doch auch kümmern. Also seid doch unbesorgt. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Abraham ist eine Vorschattung, ein Typus von Gott, der sich uns nicht vorenthalten hat. Mich begeistert es. Jetzt kommen wir noch zu dem Widder oder Ziegenbock, was sagen wir, da steht. Ein Typus ist er für die Stellvertretung Christi. In Johannes 1, Vers 29 sagt Johannes der Täufer über Jesus, und da heißt es nämlich, am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Seht, da ist das Lamm Gottes. Für jemand anderes kann für uns bezahlen. Jemand anderes hat für uns bezahlt. Der Glaube Abrahams wurde getestet, aber jemand anderer war das Opfer. Und von Jesus sagt Johannes, seht das Lamm Gottes. Der Widder ist ein Bildnis dafür, oder dieser Ziegenbock, dass jemand anderes geopfert werden kann, der für uns gefühlt eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun hat. In Hebräer 10, Vers 8 und 9, da heißt es, Christus sagte, du wolltest keine Opfer und keine Gaben und keine Brandopfer und keine anderen Sündopfer. Noch hattest du Freude daran, obwohl sie nach dem Gesetz gefordert waren. Dann fügt er hinzu, siehe her, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Er hebt den ersten Bund auf, um den zweiten Bund einzusetzen. All diese ganzen Opfer, die gefordert wurden, all das, was wir so im mosaischen Gesetz sehen. Ja, meint ihr, Gott wollte irgendeins der Opfer? Er wollte den Gehorsam sehen und den Glauben von den Leuten. Und nicht, dass wir formal irgendwie Opfer tun. Drum ist es auch so, wenn wir in die Gemeinde Finanzen geben, wenn du Geld spendest, wenn du Zeit spendest, wenn du irgendetwas tust, wenn du es nicht aus dem fröhlichen, dankbaren Herzen tust, dann ist es nichts wert. Nichts wert bei Gott. Gut, wir sind froh, wenn wir trotzdem die eine oder andere Rechnung bezahlen können. Aber vor Gott steht nur unser Herz im Mittelpunkt und nicht das, was wir aufzeigen können, was wir gebracht oder getan haben. Und die ganze Begebenheit ist auch noch ein Typus für die Auferstehung. Eine Hoffnung für die Auferstehung. Es gibt ein Leben danach. Hebräer 11, Vers 17 heißt es, durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusage empfing, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihn versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war, und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Ich dachte mir beim ersten Lesen und beim Vorbereiten auf die Predigt, als doch in Vers 5, er ja sagt zu seinen Dienern, wartet hier mit den Eseln auf uns, der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen, dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Ich dachte mir zuerst, der hat die angelogen. Der hat doch die angeschmiert, damit die, so würde ich denken. Ja, wir gehen da so, lalala. Und dann danach sagen, ja, komisch. Ich glaube, ein wildes Tier ist gekommen, hat meinen Sohn zerrissen. Hier sind die Kleider. Kennen wir aus einer anderen Begebenheit. Abraham hat einen festen Glauben, dass es ein Leben danach geben wird. Und das macht mich hoffnungsfroh und das gibt mir diesen Blick auch. Es gibt diese Vorschattung, dass es eine Auferstehung gibt. Und wir haben hier jetzt also verschiedene Aspekte gesehen. Einmal, wie Isaak diese Vorschattung auf Christus ist, auch mit diesen ganz praktischen Dingen. Wo wurde er geopfert? Und was hatte er dabei, dass er sein eigenes Holz getragen hat? Und dann dieses, was Abraham, der als Vorschattung auf Gott, der nichts zurückhält, um uns Gerechtigkeit und Frieden und Liebe zuzusprechen. Wir sind Gott nicht egal. Ist das nicht genial? Und es wird eine Auferstehung geben, auf die wir zugehen können, so wie wir es hier lesen. In gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Ich möchte mit uns beten. Und heute ist unser dritter Sonntag im Monat. Und dritter Sonntag bedeutet, wir möchten auch ganz konkret für Heilung beten. Und Heilung kann sein ganz praktisch äußerlich, ich fühle mich krank, ich habe dies oder jene Leiden und ich brauche ein Anrühren von Gott. Und auch hier möchte ich dir sagen, wenn Gott uns doch durch Jesus Errettung schenkt, wie will er uns denn mit ihm doch nicht auch alles andere schenken? Und wir möchten dafür beten, aber dann gibt's vielleicht den einen oder anderen, der sich echt bedrückt, niedergeschlagen. Oder er merkt, dass einfach seine Seele irgendwo geschient ist oder einen Gips hat. Wir sehen es nicht. Aber du leidest. Und dann ist auch heute Morgen der Zeitpunkt einfach zu sagen, ich möchte Gott begegnen und ich erwarte von ihm, dass er mir hilft. All das Rennen zu Ärzten, all die Therapien, all das kann nichts bewirken, wenn unsere eigentliche Hoffnung nicht darin liegt, dass Jesus es am Kreuz vollbracht hat. Was nicht bedeutet, dass wir nicht Therapien Ärzte und Medizin aufsuchen sollten. Aber das kann schlussendlich nur dann wirklich was bewirken, wenn wir das Vertrauen haben, dass Gott an uns interessiert ist. Halleluja. Ich bete jetzt und dann würde ich es vielleicht mit dem Heilungsteil anders machen wie sonst. Ich rufe euch nicht nach vorne, sondern ich glaube, dass wir vielleicht in der Zeit der Stille und des Betens werde ich irgendwann mal sagen, so jeder, der eigentlich Gebet wünscht, der hebt denn an seinem Platz mal die Hand und die Menschen um ihn herum oder die, die empfinden, dass sie dazu einfach den Wunsch haben, dafür zu beten. Und wenn du nicht denkst oder wenn du es empfindest, ja, ich habe Glauben, ich will für die Person beten, dann bete für die. Du musst auch kein langes seelsorgerliches Gespräch führen und vor allem nicht, wenn jemand sagt, ja, ich habe ja so Schlafstörungen oder sonst irgendwie, ja, mir geht's gerade auch schwer, drum schlafe ich im Keller und so. Das ist alles völlig egal. Also nicht Lebenstipps jetzt weitergeben, sondern Gebet spenden. Okay? Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du durch das Alte Testament uns aufzeigst, wie dein großer Heilsplan war. Und wenn wir sehen, wie der Isaak echt so ein Gehorsamer war, der sein Holz auf sich nahm und sich ohne dagegen aufzubegehren, gehorsam bis in den Tod gewesen wäre, wie viel mehr zeigt es uns als Schatten, was du als der Sohn Gottes auf dich genommen hast. Gott, es begeistert mich zu hören und zu lesen, wie du deinen Sohn nicht verschont hast, sondern er als stellvertretendes Opfer für uns am Kreuz gestorben ist. Und ich bete dich, dass es in unseren Herzen und in unserer Gemeinde mehr und mehr Raum nimmt, dass es in uns arbeitet und wir begeistert sind und sagen, es hebt meinen Blick voller Dankbarkeit zu dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der mir Lösung und Versöhnung geschaffen hat. Und ich glaube auch, Jesus, dass du unser Arzt bist und dass du heute Morgen hier heilen willst, wiederherstellen willst. Das, was krank ist, das, was depressiv ist, das einfach niedergeschlagen ist, aufrichten willst, wirst und kannst im Namen Jesus. Und dass wir als veränderte Menschen heute Morgen hier rausgehen können, weil wir wissen, mein Gott lebt, mein Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. In Jesu Namen.